das Thema, was Ina eben angesprochen hat, dass wir in einer Zeit leben, wo es ziemlich viele Umbrüche gibt. Ich glaube, dass der Herr uns als Christen besonders auch herausfordert und fordert, dass wir uns als Christen auch Vorbilder sind in diesem Land, dass wir, so wie wir das eben gemacht haben, beten, dass wir klare Richtungsweisungen geben, dass der Herr durch uns wirken kann und leuchten kann in diesem Land. Und da sind wir als Christen ganz besonders gefordert, uns wieder auf den Herrn auszurichten und seinen Willen zu tun. Und darum soll es auch heute Morgen gehen. Es wird was mit uns machen und ich glaube, dass wir wirklich herausgefordert werden. Und ein Punkt, wo wir immer herausgefordert sind, ist Geld. Und darum soll es heute Morgen gehen. Um Geld. Wer will ihn haben? Moment. Ich wundere mich, dass nicht mehr den haben wollen, aber ist okay. Drei, wie viele haben sich gemeldet? Hebt nochmal die Hand. Wer will ihn haben? Ach, jetzt kommen schon ein paar mehr. Ja, gut, super. Von all denen, die sich eben gemeldet haben, wer soll ihn denn haben? Wer soll ihn denn haben? Es haben sich ja eine ganze Menge gemeldet. Der sich zuerst gemeldet hat? Oder der als erster hier ist und ihn mitnimmt? Ich finde das immer, wenn von vorne sowas angeboten wird, egal ob das jetzt ein Schein ist oder eine CD ist oder sowas, ich finde das immer gemein zu sagen, so der als erster hier ist. Die ganz hinten sitzen oder die genau. Ne, die ganz hinten sitzen oder die nicht so gut laufen können, ne, die sind immer im Nachteil. Also, vielleicht sollte es der kriegen, der es am nötigsten hat.
Ich würde nehmen, um weiterzugeben. Ich kann nur weitergeben, wenn ich nehme.
Okay. Ich lass mich mal eine Frage stellen, bevor ihr so weiter diskutiert. Wer hat ohne diesen Schein echten Mangel? Wer ist arm und braucht den? Am Ende der Predigt darfst du dich melden. Es ist nicht leicht, vor anderen zuzugeben, dass man arm ist und dass man bedürftig ist. Das ist in unserer Gesellschaft immer noch so ein Zeichen dafür, dass man Makel hat. Armut ist ein Makel bei uns in der Gesellschaft. Leider. Zur Zeit Jesu war das ähnlich. Die Pharisäer, für die galt, wenn jemand reich war, dass er von Gott gesegnet war. Und die, die arm sind, die nicht. Die hatten irgendwas Dreck am Stecken, Sünde gemacht. Ja, die hat der Herr gestraft. So einfach war deren Weltbild. Und ich glaube, dass manchmal in manchen Köpfen ist das immer noch so da, auch bei uns. Aber sind Arme wirklich schlechtere Menschen? Sind sie nicht sogar oftmals, sind es nicht oftmals eher sogar die Reichen, die die schlechten Menschen sind? Habt ihr mal überlegt, wie reich Jesus war? Und von Jesus kann man nun wirklich nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch war. Der Umgang mit Geld gehört zu den schwierigsten Herausforderungen in unserem Leben. Gebt ihr mir da recht? Richtig mit Geld umzugehen, sinnvoll damit umzugehen, das Richtige damit zu machen. Und das merke ich auch bei Christen. Bei Christen hört das nicht auf, im Gegenteil. Manchmal habe ich das Gefühl, bei Christen ist das noch schlimmer als bei anderen. Geld an und für sich ist nichts Schlechtes. Habt ihr irgendwo in der Bibel schon mal gelesen, dass Geld als was Schlechtes dargestellt wird? Es wird nur darauf hingewiesen, der Umgang mit dem Geld, das ist die Sache. Wie gehe ich mit dem Geld richtig um? Da wird ein immer wieder auch Wert drauf gelegt. Und da wird auch schlecht oder gut gesagt. Aber das Geld an sich wird nirgendwo schlecht gemacht. Geld hat das Potenzial, Fluch zu sein oder Segen. Und du entscheidest darüber, ob es Fluch oder Segen ist. Ich habe die erste Überschrift, das war jetzt so die Einladung, die erste Überschrift heißt der Segen des Armseins. Das klingt so ein bisschen zynisch für einen, der viel Geld hat. Ne? Ich meine das überhaupt nicht zynisch, sondern wirklich darüber nachzudenken, ob Armsein nicht wirklich ein Segen sein kann. Und ich lese uns mal Markus 12, 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ich bin sicher, ihr habt diesen Vers schon oft genug gelesen und dann so eine Drohpredigt gehört und gebt nur mal ordentlich und sonst was. Aber was will uns Jesus eigentlich damit sagen? Was will Jesus damit sagen? Ist die Witwe besser als die Reichen? Sagt er das? Oder sollen wir unseren ganzen Lebensunterhalt jetzt in unseren schönen Beutel tun? Ich glaube, da würde der Beutel nicht reichen, wenn wir das tun wollten. Und das sagt Jesus hier auch nicht, in keiner Weise. Unser Maßstab von viel oder wenig, von arm oder reich, ist von dieser Welt geprägt. Und ich glaube, darauf liegt Jesus hier Wert, den Maßstab zurechtzurücken. Das ist kein biblischer Maßstab, wenn wir von arm und reich reden. Ihr kennt den Begriff von Armut, der Maßstab. Da wird das Durchschnittseinkommen gerechnet, ja, und da wird dann ein bestimmter Prozentsatz von genommen. Und alle, die da drunter liegen, die sind arm. Das ist der Maßstab von arm oder reich. Und ähnlich, ne, also wenn jemand reich ist, hat er viel, und wenn einer arm ist, dann hat er wenig. So, das ist unser Maßstab von reich. Ist das wirklich so? Ich glaube, dass da ganz entscheidende Aspekte vollkommen ausgeblendet werden. Bist du reich im Herzen oder arm im Herzen? Das geht nicht immer nur um Geld bei arm und reich. Ja? Um mal so die Größenordnung zu kriegen, worum es hier eigentlich geht, bei dem Groschen. Es ist nicht der Groschen, der noch vor 2000 hier galt, ja, so 10 Cent. Ich habe das mal umgerechnet in unsere heutige, und zwar nach Tageslöhnen. Da kann man sich nach orientieren, so was ist Tageslohn. Und wenn ich einen Stundenlohn von 15 Euro annehme, das ist ein bisschen mehr als Mindestlohn, wenn ich einen Stundenlohn von 15 Euro annehme und dann 8 Stunden Arbeit am Tag, ja, und dann das Ganze umrechne in diese 2 Schärflein oder 1 Groschen, dann kommen da 94 Cent raus. 94 Cent hat die Frau in die Kollekte getan. Das war ihr letztes Geld. Da konnte sie sich nicht mal ein vernünftiges Mittagessen für leisten. Wer kann für 94 Cent vernünftig sich satt essen? Kriegst du das hin? Wenn du einen eigenen Garten hast, ja, aber nicht, wenn du das kaufen willst, oder? Wenn du jetzt nur noch 94 Cent hättest, und mehr nicht, wärst du bereit gewesen, das wegzugeben? Das bisschen, was du noch hast, wo du tatsächlich noch Essen für kaufen kannst, auch wenn es vielleicht nicht fürs Sattwerden reicht, aber das bisschen auch noch wegzugeben. Diese Frau, die hatte nur eine Wahl. Entweder Sie kauft sich für das bisschen, was sie noch hat, noch ein bisschen Essen und überlebt noch ein bisschen länger. Oder sie vertraut ihrem Herrn. Sie setzt das ein, um ihm zu glauben, ihm als Versorger. Und sie hat auf ihren Herrn, auf den Gott, der sie versorgt, gesetzt. Das Letzte weggegeben und gesagt, Herr, ich sterbe sowieso, wenn du mir nicht hilfst. Das ist Glauben. Wer war denn reicher? Die Reichen, die aus ihrem Überfluss gegeben haben, oder die Arme, die ihrem Gott vertraut hat? Und Gott, also Jesus, setzt hier die Maßstäbe zurecht und sagt, nicht der, der viel hat, ist reich, sondern der, der viel im Herzen hat. Die Versuchung, sich auf ihr Geld zu verlassen, die war bei dieser Witwe sehr gering, verständlicherweise. Was, 94 Cent? Das ist nicht viel. Also sich darauf zu verlassen, das ist mein Lebensunterhalt, da kann ich von leben, das kannst du vergessen. Die Versuchung, sich darauf zu verlassen, war nicht groß. Wenn einer ganz, ganz viel hat, ist die Versuchung umso größer. Versteht ihr, worauf ich hinaus will, von wegen Segen der Armut? Du bist herausgefordert zu glauben, aber du stehst auch nicht in Versuchung, dich aufs Geld zu verlassen und das Geld zu deiner Sicherheit zu machen und von Gott immer weiter wegzukommen. Armut macht demütig. Und ich glaube, dass wir Demut nötig haben. Demut heißt nicht, ich bin arm und ich kann nichts, ich tue nichts. Demut heißt zu wissen, wer man ist. Aber auch nicht höher von sich zu denken, als man ist. Aber das anzuerkennen, was man ist und vor allen Dingen Gott gegenüber zu sagen, Gott, du bist immer größer als ich. Und du bist es, der alles in seiner Hand hat. Das ist wahre Demut. Armut lehrt Genügsamkeit. Nur das zu kaufen, was man wirklich braucht. Armut fordert heraus zum Glauben. Und ohne Glauben werden wir nicht selig werden. Was ist das vielmehr? Was, wenn du hier reich bist, 70 Jahre lang von deinem Reichtum lebst oder 80, was ist das, wenn du die Ewigkeit verpasst? Die kannst du dir mit deinem ganzen Reichtum nicht kaufen. Und ohne Glauben werden wir nicht in die Ewigkeit eingehen. Wie viel mehr ist Ewigkeit wert, also Glauben wert, als 100.000 Euro auf dem Konto? Den Armen hat Gott immer im Blick. Schaut mal in der Bibel, Gott hat sich immer um die Armen gekümmert, um die, die keiner gesehen hat, um die, die immer so unter ferner liefen werden. Die Witwen und die Waisen, das war immer in Gottes Blick und die hat er immer im Auge gehabt. Und ihnen gilt das Wohlwollen Gottes, das sagt er an so, so vielen Stellen. Ist das Segen? Das ist Segen, wenn man dem Wohlwollen Gottes, ja, wenn man das Wohlwollen Gottes genießt, ist das Segen. Es ist also nicht unbedingt schlecht, arm zu sein und trotzdem weiß ich, arm zu sein ist eine Herausforderung, immer wieder. Keine Frage. Ich will jetzt nicht dafür werben, lass uns alle arm werden. Ja? Aber es ist nicht unbedingt schlecht. Und jetzt komme ich mal zu dem, und da vielleicht so als Gegenstück, wenn Jesus über die Reichen spricht, dann können wir auch da nochmal wieder so ein bisschen zurückblicken, wie haben es die Armen doch manchmal ganz gut. So, die Versuchung der Reichen. Vielleicht mal so eine Einordnung, wozu zählst du dich denn? Zu den Reichen oder zu den Armen? Du musst das jetzt nicht sagen. Die Frage ist, auf welchen Maßstab legen wir denn eigentlich an? Was ist denn, ab wann ist es denn reich und ab wann ist es arm? Ich sag mal so, wenn man jetzt tatsächlich nur vom Besitz herkommt und nicht vom reichen Herzen, sondern tatsächlich vom Besitz, ich wage mal eine Definition, die widerspricht absolut dem, was ich vorhin gesagt habe, wie hier Armut berechnet wird in Deutschland. Jeder, der mehr hat, als er zum Leben braucht, der ist reich. Denk mal drüber nach. Das ist eine sehr herausfordernde Definition. Wer kann da noch sagen, der ist arm? Jeder, der mehr hat zum Leben, als er zum Leben braucht, der ist reich. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Da schreibt Paulus an Timotheus, und Timotheus war ein Gemeindeleiter. Ja, deswegen diese Anordnung, so lehre es in der Gemeinde. Ja, und den Reichen das zu sagen. Hört ihr hier in diesem Abschnitt, hört ihr Kritik an den Reichen? Wird hier gesagt, so reich sein ist was Falsches? Du darfst nicht reich sein. Das steht da nicht. Also reich sein ist nichts Falsches, nichts an und für sich Falsches. Aber es sind Herausforderungen da und die werden auch benannt. Was falsch ist, ist, wenn man reich ist, auf andere herabzublicken. Auf die Armen, die es ja nicht haben oder die es nicht hingekriegt haben oder was auch immer. Sie als minderwertig zu betrachten und sie auszunutzen, das ist Sünde. Das soll keiner von uns tun. Aber reich sein an sich ist keine Sünde. Wir dürfen den Reichtum auch genießen. Steht hier ausdrücklich. Wir dürfen uns was gönnen. Vor dieser Frage, also wir haben immer wieder vor dieser Frage gestanden. Dürfen wir als Christen, wenn wir mehr haben, als wir brauchen, dürfen wir uns was gönnen? Dürfen wir von dem, was wir haben, dürfen wir da auch genießen? So, wir haben alles durch. Wir haben zu wenig Geld gehabt, wo der Monat länger war, als das Konto lang war, als das Konto voll war. Wir haben aber auch Zeiten gehabt, wo es uns richtig gut geht. Und im Moment haben wir so eine Zeit, wo es uns wirklich gut geht. Und trotzdem, wir haben immer wieder vor dieser Frage gestanden, dürfen wir uns das eine oder das andere leisten? Es ist okay, so viel Geld für einen Urlaub auszugeben. Oder im letzten Jahr, ist es in Ordnung, ein neues Auto zu kaufen? Wir haben zum ersten Mal in unserem Leben ein neues Auto gekauft. Ja. Könnte man dieses Geld nicht in die Mission investieren und dadurch ganz viele Menschen retten? Müssen wir uns deshalb jetzt Vorwürfe machen? Oder dürfen wir das einfach genießen? So klar ist, also für mich war das nicht unbedingt so klar. Ich war durchaus vor dieser Frage und das war für mich nicht unbedingt klar. Ist ein Menschenretten nicht viel, viel wertvoller, als ein Auto vor der Tür zu haben, was richtig viel Geld gekostet hat? Ja, wir brauchten ein neues Auto, keine Frage. Das alte war zu alt, ging noch, aber wir brauchen sowieso ein neues. Und wir haben für uns das so angenommen, dass es für uns ein riesengroßer Segen ist, dass wir uns ein Auto aussuchen konnten, was für uns sinnvoll war, was für uns Sinn macht, ja, was wir, wahrscheinlich wird das unser letztes Auto sein, ja, mehr brauchen wir nicht, das lange hält, deswegen auch ein neues und es passte so. Und wir genießen das auch. Und trotzdem ist es für uns nicht ein Schatz, den wir jetzt, wer weiß wie, hüten. Wir haben die erste Beule drin, Halleluja. Es ist ein Gebrauchsgegenstand und wir bohnen ihn nicht. Klar, ich werde die Beule irgendwann rausmachen und auch überlackieren, aber weißt du, nee, es muss nicht, wer weiß wie, geleckt sein. Es ist ein Gebrauchsinstrument. Ja? So, und das, ich glaube, darum geht es, hänge ich mein Herz an das. Es geht nicht darum, ich habe was und ich kann damit rumprahlen. Hänge ich mein Herz da dran oder kann ich es auch wieder loslassen? Und ich glaube, darum geht es viel, viel mehr. Und die Herausforderung ist tatsächlich für uns Reiche, dass wir unser Herz an etwas hängen, an unserem Besitz hängen. Egal, was es ist, ob es Geld ist oder ob es ein Auto ist oder sonst irgendwas. Natürlich sollen wir nicht nur an uns selber denken. Das ist gar keine Frage. Ne? Also nur alles, was wir haben, ist für mich und für ne, damit wir gut leben können, unsere Familie gut leben kann. Und ich glaube, Paulus macht das hier auch in diesem Abschnitt sehr deutlich. Wir sollen nicht nur an uns selber denken. Im Grunde genommen, ohne das jetzt alles zu wiederholen und nochmal auf, im Grunde genommen sagt er nichts anderes. Das, was du hast, hat Gott dir zur Verfügung gestellt. Nicht damit du Eigentümer dessen bist, sondern Verwalter. Was du verdienst oder was von inzwischen von der Rente kommt, was du ja auch mal irgendwann eingezahlt hast, ja, ist das deins? Du hast es von Gott gegeben gekriegt, damit du es verwaltest. Und verwalten heißt nicht, so du musst alles weggeben. Nein, es gilt auch, dir selber erstmal was Gutes zu tun, deine Familie zu versorgen, dich selber zu versorgen, aber dann auch zu überlegen, so Herr, was kann ich damit noch tun? Gutes tun. Ja, und ich darf mir auch was gönnen. Auch das gehört mit dazu. Gott will uns auch segnen und das steht hier tatsächlich drin. Ich war fast überrascht, dass das da drin steht. Der uns alles reichlich zum Genuss gibt. Ja, wir dürfen genießen. Es ist nichts Falsches dabei, aber ich kenne auch dieses andere, dieses Denken von wegen, nein, wir müssen arm, wir müssen alles zusammenkratzen und müssen alles nur weggeben. Nein, das ist nicht das. Wir dürfen es genießen. So, und wenn du nicht weißt, wie sollst du dein Geld ausgeben, wie soll ich es denn richtig verwalten? Ja, dann frag doch den, der dich beauftragt hat, es zu verwalten. Frag doch den Vater im Himmel. Du sollst seinen Willen tun, du sollst es in seinem Willen, also in seinem Sinne ausgeben. Also frag ihn doch, wenn er das nicht, wenn du nichts weißt. Also in der Bibel steht eine ganze Menge drin, ja, aber sonst können wir ihn fragen. Und er gibt Antwort, ganz sicher. Es sei denn, du hast Angst, dass er dir was wegnimmt. Das ist so die... Orientiere dich dabei nicht an anderen. Den Rat möchte ich dir geben. Das heißt, es gibt sicherlich einige, die Vorbilder sind in der Hinsicht, an denen darfst du dich ruhig orientieren. Aber in der Regel musst du deinen eigenen Weg finden. Ich glaube, dass auch jeder von uns einen anderen Auftrag hat, wie wir unser Geld ausgeben. Wir können nicht sagen, so ne, eine Hanne gibt ihr Geld so aus, also muss ich das auch so tun. Nee, du musst deinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, dass Gott individuelle Aufträge für uns hat und uns individuell was aufs Herz legt, wo wir was wir Gutes tun können, wo wir das Geld investieren. Und da kannst du nicht sagen, du machst das aber so, das ist aber falsch, du musst das so oder so machen. Nein, du wirst von Gott beauftragt und du bist deinem Herrn verantwortlich. Du bist keinem Menschen dazu verantwortlich. Ja? Ich muss auch nicht rechtfertigen, dass wir ein neues Auto gekauft haben. Ich muss mich vor Gott verantworten. Und wenn er sagt, ja, genieß das, dann darf ich das tun. Ich bin ja froh, dass sie mir da keine Vorwürfe macht. Du, es gibt sowas gibt es alles, aber ich bin froh, dass das hier nicht so ist, genau. Aber es ist die Herausforderung, wie gehe ich jetzt richtig damit um, was tue ich jetzt mit dem Geld? Wenn wir Geld haben, dann kommt uns vieles in den Sinn, was wir damit anfangen können. Im Moment läuft gerade Black Week, kennt ihr das? Black Friday, Black Week, frag mich alle Veranstalter oder irgendjemand hängt sich daran und sagt irgendwas mit Black, ja, das sind die, früher hieß das Winterschlussverkauf oder Sommerschlussverkauf, wie auch immer, jetzt heißt es Black Week, weil Amazon das mal irgendwie angefangen hat, keine Ahnung, ne, und alle springen auf den Zug drauf und es werden riesentolle Angebote gemacht und nicht nur das, so, ne, ich habe mal ein paar Prospekte mitgebracht, hier, ne, so neu 20%, wow, toll, 20% sparen. Hier nochmal 40 und 20%. Ihr kennt das selber, ihr kriegt das wahrscheinlich auch jeden Tag ins Haus oder mindestens am Wochenende kriegt ihr jetzt ins Haus. Darf ich euch mal ein Geheimnis verraten? Sie wollen dir nichts schenken. sie wollen dein Geld. Überraschung. Jeder, der dir ein tolles Angebot macht und du sparst so viel, nee, du musst erst mal was ausgeben, damit du was sparst. Die wollen dein Geld. Und wenn du das im Hinterkopf hast, dann wird das schon mal ein bisschen anders. Und dann siehst du vielleicht auch, ja, das heißt ja nicht, wir dürfen keine Angebote kaufen. Wir dürfen durchaus prüfen und auch mal gucken. Ja? Und manchmal findet man wirklich auch ein Schnäppchen und man kriegt das für einen guten Preis. Gar keine Frage. Wenn du das brauchst, mach das. Aber wenn du dich nur dahin bringen lässt, weil das so ein tolles Angebot ist und du brauchst es eigentlich gar nicht, dann hast du mehr verdient, wenn du es sparst, wenn du es nicht kaufst. Zum Fluch wird das Geld dann, wenn ich meine Ausgaben nicht mehr unter Kontrolle habe. Wenn ich mich von so etwas verleiten lasse, etwas zu kaufen, was ich nicht mehr brauche, was ich nicht brauche, und ich habe es nicht mehr im Blick, wie viel habe ich eigentlich noch. Wenn ich in Schulden gerate, wenn ich Kredit aufnehme, die ich nicht mehr bezahlen kann. Und die Schuldenspirale, nimmt immer mehr zu, gerade durch solche Angebote. Und wir geben dir auch Kredit, du kannst 2 Jahre lang abbezahlen, aber du hast es irgendwann nicht mehr im Blick, wie viel gebe ich eigentlich wann und wie aus. Dann wird das Geld zum Fluch. Und es wird zum Fluch, wenn ich mich nicht als Verwalter sehe, sondern als Eigentümer. Es ist meins. Gott, du hast darüber nichts zu entscheiden. Lest mal in Maleachi nach. Ich lese das jetzt nicht vor. Lest mal in Maleachi nach. Wem gehört der Zehnte? Das ist nicht ein großzügiges Opfer von mir an Gott. Ich gebe ihm das zurück, was ihm gehört. Das steht da. Der Zehnte gehört Gott. Lest das mal nach. Ich denke, manchmal, vielleicht habe ich auch früher mal so gedacht, ich gebe Gott ganz großzügig was zurück. Nee, tue ich nicht. Ich gebe ihm das, was ihm gehört. Mehr nicht. Und er verlangt ja gar nicht viel. 10% ist nicht viel. Wenn du viel hast, ist das viel. Wenn du wenig hast, ist das wenig. Ganz einfach. Geld wird dann zum Fluch, wenn mein Herz daran hängt. Und wenn ich es niemandem anderen gönne. Wenn es meine Sicherheit wird und ich mich nicht mehr auf Gott verlasse, dann ist Geld ein Fluch. Aber ich will nicht so viel über Fluch reden, lieber über Segen. Weil Geld kann auch zum Segen werden. Zum Segen wird es, wenn wir uns daran halten, was Jesus uns dazu gesagt hat. Matthäus 6, 19 bis 24. Also das ist nicht die einzige Stelle über Geld. Wir finden noch mehr. Ich habe jetzt mal ein paar nur einfach ausgewählt. Nur als Info. Es wird ganz viel, auch Jesus spricht ganz viel von Geld. Wahrscheinlich ist das notwendig, weil Geld eins der herausforderndsten Dinge sind für unser Herz. Matthäus 6, 19 bis 24. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann 2 Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geld macht was mit unserem Herzen. Was hat dieser Schein vorhin in dir ausgelöst? Ist da vielleicht noch Gier da? Ein Verlangen, ich will? Meins, meins, meins. Ich merke das. Ich stehe jetzt hier oben, ja, und ich habe den Schein daran gehängt. Deswegen, mir gilt er nicht, aber ich bin sicher, wenn ich da unten gesessen habe, wäre ich den genauso haben wollen. Wenn jemand mir was schenkt, warum soll ich das nicht nehmen? Ist doch nichts Verkehrtes dabei. Ja, haben. Und wenn es so ist, wie Eva sagt, ich nehme es, damit ich es jemandem anders weitergeben kann. Das ist auch super. Das ist eine gute Haltung. Ich will es ja gar nicht für mich. Aber merkt, also ich merke, in meinem Herzen ist immer noch das drin. Es ist das Potenzial, Gier und, ja, und auch Geiz ist in meinem Herzen noch drin. Bin deinem nicht, ist das schon so vollkommen reingewaschen. Mich fordert das manchmal wirklich heraus, so, ne, das ist doch mein Geld, ja, und also so einen Geiz zu behalten, ja, eine Sicherheit da drin zu finden oder auch haben wollen, noch mehr, kriege ich noch irgendwo noch ein bisschen mehr Zinsen, so. So, das macht was mit unserem Herzen, das ist eine Herausforderung, das ist eine Versuchung, Geld kann zu einer Versuchung werden. Und da brauche ich den Herrn zu, damit er mir klare Alternativen gibt, wo ich sagen kann, so Herr, ja, ich will das loswerden und ich will nicht danach leben, sondern ich will nach deinem Willen leben. Ich will das tun, was du willst. Ich will ein Segen sein, auch mit dem, was ich habe. Ich will ein Segen sein. Und ich glaube, dass Gott uns eine andere Alternative gibt, dass er uns Möglichkeiten zeigt, wie wirklich Geld zum Segen wird. Und zwar nicht nur für denjenigen, der das bekommt, sondern das fällt immer zurück auch auf uns. Weil wenn wir Gutes mit dem tun, was wir haben, dann sammeln wir Schätze im Himmel. Wir kaufen uns nichts im Himmel damit. Bitte versteht das richtig. Was kriegen wir denn dafür? Was sind denn die Schätze im Himmel? Ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort. Irgendwann habe ich mal gesagt, so, das sind eigentlich die Menschen, die ich zum Glauben führe und die werde ich im Himmel wiedersehen und das sind alles Schätze für mich, weil ich sagen kann, so, dem habe ich ein Stück weit geholfen und den sehe ich wieder und das sind alles Schätze, da freue ich mich dran. Es sind sowieso Schätze, jeder Mensch ist ein Schatz, ja, und die sehe ich da oben wieder. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Da müssten die Evangelisten viel mehr Schätze haben als alle anderen. Ich freue mich ja auch über die Evangelisten, die ganz viel Menschen nennen. Aber was ist denn mit dem, ich nehme mal ein Beispiel, was ist mit einem weisen Jungen, dem ich in Indien eine Ausbildung bezahle? Ich weiß nicht, ob der sich bekehrt oder nicht. Aber ich tue ihm etwas Gutes, damit er eine Chance hat im Leben. Und wenn er von Christen unterrichtet wird, dann hat er auch die Chance, zum Glauben zu kommen. Ich glaube, damit sammle ich Schätze im Himmel. Selbst wenn derjenige selber nicht in den Himmel kommt, ich glaube, Gott sieht unser Herz, wie wir das tun und das wird uns angerechnet. Wie auch immer uns das Gott im Himmel auszahlen wird, ich glaube, das ist ein Schatz im Himmel, wenn wir aus freiem Herzen etwas geben. Wenn ich Geld in die Missionskampagne in Afrika gebe, und da kommen viele Menschen zum Glauben. Ich weiß nicht, wofür das Geld eingesetzt wird. Für den Diesel des LKWs? Keine Ahnung. Aber es dient dazu, dass Menschen zum Glauben kommen. Es dient dazu, das Evangelium zu verkündigen. Und ich gebe es gerne. Und ich glaube, der Herr sieht das Herz dabei. Ich kann nicht sagen, was das genau für Auswirkungen hat. Das weiß der Herr aber ganz genau. Und er weiß, wie viel Euro dazu von mir kommen. Und das rechnet er. Er weiß das genau, er schreibt das auf. Das sind Schätze im Himmel. Wenn ich an die Flutopfer im Ahrtal spende, die sind immer noch nicht, viele sind immer noch in riesengroßer Not, weil vieles noch nicht ausgezahlt wird, weil Versicherungen sich weigern zu bezahlen. Die leben immer noch in Bruchbuden, weil sie nicht wissen, ob sie ihr Haus wieder aufbauen dürfen oder nicht. Ein Freund von uns, der ist da gewesen und hat da praktisch geholfen und hat die Not gesehen. Und wie lange ist das jetzt her? 3 oder 4 Jahre. Und da, die Not ist immer noch riesengroß. Und wenn du da gespendet hast, das sind doch nicht alles Christen. Du kannst doch nicht sagen, wer ist Christ, dem gebe ich was und den anderen? Sind das Schätze im Himmel, die wir da sammeln? Das glaube ich schon. Weil wir tun anderen was Gutes. Was ist mit dem Urlaub in Frankreich? Meinem Urlaub in Frankreich, unserem Urlaub in Frankreich. Ich meine nicht, dass ich irgendjemandem Urlaub bezahlt habe, sondern uns selbst. Sammle ich damit Schätze im Himmel? Jetzt komme ich wieder, darf ich mir das leisten oder nicht? Ja, ich sammle mir Schätze wieder. Wisst ihr, ich brauche den Urlaub, um mal wieder zur Ruhe zu kommen, um Kraft zu tanken, damit ich dienen kann. Seht das mal aus diesem Blickwinkel. Wenn ich mir was Gutes tue, dann auch deswegen, damit ich wieder dienen kann. Und damit sammle ich mir Schätze im Himmel. Das sieht der Herr sehr wohl. Und deswegen sagt er auch, wir dürfen genießen. Ja, wir dürfen uns auch was gönnen. Sei dankbar, dass Gott dir Dinge ermöglicht, dass du anderen Gutes tust und dass du dir selber gut tust. Und handle entsprechend. Eben als ich es vorgelesen habe und dieser Abschnitt mit den Augen kam, da hat vielleicht der eine oder andere gedacht, das könnte man ja eigentlich auch weglassen, das gehört doch eigentlich gar nicht dazu, oder? Was hat das mit den Augen zu tun, das Geld? Ja, das, was du mit den Augen antust und wenn die Augen finster sind und Finsternis in dir, was hat das mit den Augen zu tun? Ganz viel. Wir sehen mit den Augen, was um uns herum passiert. Und darunter ist ganz vieles, was uns schadet, was uns reizt und wodurch wir versucht werden. Und wenn wir unsere Blicke nicht unter Kontrolle haben, dann füttern wir unsere Seele. Und die Seele verführt uns ganz oft dazu, dann in Sünde zu verfallen, wirklich Dinge zu tun, die wir nicht wollen. Ja? Eigentlich ist die Sofagarnitur noch ganz gut. Ne? Aber wenn ich 40% kriege, dann muss sie hierher. Dann schmeiße ich die alte raus. Ja, und wenn das da vor dir liegt und du guckst das an und blätterst hin und her und ach, das sieht ja auch toll aus, glaubst du, dass du irgendwie die Kraft hast, sich dagegen zu wehren, wenn du da immer noch drauf guckst und noch, ja, ach, die sieht ja noch toller aus. Wenn du weißt, du brauchst keine neue, dann schmeiß das weg. Es gibt eine Altpapiertonne. Du musst den Blick davon wegwenden. Und genau das ist, den Blick unter Kontrolle haben. Ja? Und wenn du den nicht unter Kontrolle hast und du nimmst nur die Augen und die Augen sind nicht unter Kontrolle deines Geistes, das heißt unter dem Willen Gottes, ja, dann wirst du versucht. Wenn für irgendjemand das hier eine Versuchung ist, ja, hoffentlich kriege ich das. Und das ist dir immer noch vor Augen. Stefan, warum nimmst du das nicht endlich weg? Ich kann mich kaum beherrschen, da hinzulaufen, um mir das zu holen. Ja, was machst du denn? Warum guckst du da die ganze Zeit drauf? Hast du es nicht in deinem Willen, in deinem eigenen Vermögen, da wegzugucken? Dann guck doch mich an und nicht diesen blöden Schein. Ja, wenn ich dir nicht schön genug bin, dann guck irgendwo in der Weltgeschichte rum. Aber guck da nicht hin, was dich versucht. Und das geht nicht nur um Geld, das wissen wir auch. Es gibt noch so viel mehr Versuchungen. Die Augen sind das Fenster. Ja, und wenn ich das Fenster alles reinlasse, was mich anblickt oder was auf mich einströmt und ich da nicht irgendwo eine Kontrolle habe, dann werde ich dagegen nicht angehen können. Dann habe ich nicht die Kraft. Und genau das ist das, warum Jesus das hier sagt. Ich muss meine Augen unter Kontrolle kriegen. Und da muss ich wirklich manches Mal weggucken. Ich kann den ersten Blick, das kann ich nicht vermeiden, denn wenn ich was sehe. Aber wenn ich merke, das versucht mich in irgendeiner Weise, dann muss ich entscheiden. Gucke ich da weiter hin? Versuche ich mit dieser Versuchung zu kämpfen? Und ich sage dir, je länger du da hinguckst, desto weniger Kraft hast du dagegen, dich zu wehren. Du musst so schnell wie möglich weggucken, was anderes tun, dich mit was anderem beschäftigen und dann geht das auch leicht in Vergessenheit. Aber je länger du mich damit beschäftigst, so länger bleibt das in deinem Kopf und hat Wirkung. Ist wie ein Gift. Den ersten Moment kannst du locker wegstecken, ja, selbst wenn was Blödes in dich hineinkommt, das kriegt der Körper gut verarbeitet. Aber je mehr reinkommt, desto weniger hat der Körper Kraft, sich dagegen zu wehren. Jesus bringt das eigentlich auf den Punkt, du musst dich entscheiden, entweder du dienst dem Geld oder Gott. Und Geld hier, er spricht von Mammon. Mammon ist ein Begriff, den wir eigentlich heute nicht mehr kennen. Das meint noch mehr als Geld. Mammon meint deinen ganzen Besitz. Es gibt übrigens einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Hat mir mein Sohn beigebracht, der hat Jura studiert. Besitz ist das, was du zur Verfügung hast. Und Eigentum ist das, was dir gehört. Wenn du in einer Mietwohnung wohnst, dann hast du die im Besitz, weil du da wohnst. Aber die gehört dir nicht. Das Eigentum des Vermieters. Wenn ich ein Auto geleast habe, dann habe ich das im Besitz, dann fahre ich damit rum. Aber es gehört mir nicht, sondern es gehört dem, der es mir vermietet hat. So, und das ist der Unterschied. Also alles, was dir zu Besitz ist, was dir zur Verfügung steht, ist dir als Verwalter gegeben. Es ist nicht dein Eigentum. Und das meint das, wenn du das als Eigentum betrachtest, wenn du das als dein Besitz, Eigentum unter Kontrolle hast, meins, ich gebe das nicht her. Das ist Mammon, das ist das, woran dein Herz hängen kann. Muss ja nicht. Du kannst dich auch entscheiden, nein, du hast es mir nur übereignet, damit ich was Gutes damit tue, mir und auch anderen, aber ich vertraue dir, du bist meine Sicherheit. Und darum, da müssen wir entscheiden, wem vertrauen wir, wem vertrauen wir, der Lebensversicherung, dem Kontostand, ja, ich habe noch was auf der hohen Kante, da komme ich bis an mein Lebensende mit hin. Ich habe ein Haus, da kann ich wohnen, das kann ich bezahlen. Ist das meine Sicherheit? Wie schnell ist das Haus kaputt? Guck dir die in der Ukraine an. Da haben viele mit Sicherheit gesagt, damit kann ich gut leben. Und dann fällt eine Bombe drauf oder eine Drohne und weg ist es. Und was hast du dann noch? Und selbst wenn du nicht Krieg hast, Feuer, was weiß ich, das geht so schnell. Ist das deine Sicherheit? Und wie lange reicht die Sicherheit? Sicher sind wir nur bei Gott. Er hat unser Leben in der Hand. Als wir geboren worden sind, haben wir gar nichts gehabt. Oder? Hast du da irgendwie Besitz oder ein Eigentum gehabt? Bist nackt gewesen. Du hast nicht mal Kleidung gehabt. Naja, wahrscheinlich haben deine Eltern dafür gesorgt. Aber was hat der dir davon gehört? Nicht. Und am Ende unseres Lebens gehen wir genauso wieder weg von dieser Welt. Selbst wenn dein Konto noch so voll ist, du gehst wieder nackt von dieser Welt. Wo ist deine Sicherheit? Wo ist dein Vertrauen? Nicht im Reichtum, nicht im Mammon, nicht in all dem, was du besitzt, sondern nur in Gott. Entscheide dich. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, unsere Haltung zum Geld richtig einzuordnen. Wie gehe ich richtig damit um? Vertrauen wir Gott? Vertrauen wir dem Mammon? Und die Herausforderung, ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen und jetzt eine kurze Gebetszeit zu haben. Du kannst gerne laut beten, du darfst aber auch leise beten. Einfach gib eine Antwort auf diese Herausforderung und dann kümmern wir uns darum. Ich schließe gleich das Gebet ab, also ihr seid jetzt frei, ihr dürft jetzt beten. Dank dir, Herr, dass unser Wert nicht von dem abhängig ist, was wir haben. Du siehst uns immer als wertvoll an, Herr, egal wie reich wir sind. Und ich danke dir, Herr, dass du uns versorgen willst und versorgst. Und ich bitte dich, mach uns unser Herz frei von jeglichem Geiz, von jeglicher Habsucht, von jeglicher Überheblichkeit und auch frei davon, Herr, uns an Besitz zu klammern und das als unseren Schatz zu sehen, Herr. sondern richte wirklich unser Herz auf dich aus, Herr, dass wir in dir unser Vertrauen setzen, Herr, in dir wissen, dass wir unsere Versorgung haben, Herr. Und ich danke dir, dass du uns, Herr, zu Vorbildern machst, auch in unserem Land, Herr, wie wir mit unserem Geld umgehen können, wie wir auch verzichten können, dass wir nicht unbedingt mehr haben müssen, auch in Zeiten, wenn es weniger wird, Herr, wenn wir weniger verdienen oder wenn es, ja, wenn alles mehr kostet, dass wir nicht anfangen zu jammern und zu klagen, sondern sagen, danke, Herr, dass du uns versorgst. So, ich bitte dich, dass du unser Herz veränderst in der Hinsicht, dass wir uns wirklich auf dich verlassen in jeder Hinsicht. Und danke, dass du uns Gnade gibst, Herr, dass wir gut mit unserem Geld umgehen können. Amen. Amen. So, wer braucht das? Traut sich jemand zu sagen, ich brauche das? Sonst stecke ich es wieder ein. Ich habe es nicht hier hingehängt, um es wieder mitzunehmen. Ja, du darfst auch einen Vorschlag machen, ja. Ja, definitiv.
Ich brauche ihn nicht, aber ich könnte ihn verdoppeln.
Amen, Bruder. Amen. Halleluja.
Warum muss ich eigentlich die Entscheidung treffen? Also wenn sich keiner findet, vielleicht traut sich auch irgendjemand nicht, das den zu holen. Ich lasse den hängen. Bevor ich rausgehe und der hängt dann immer noch da, nehme ich ihn wieder mit. Aber wenn ihr jetzt eine gute Verwendung dafür findet, dann setzt sie dafür ein. Amen. Und wir singen jetzt noch ein Lied.